Mama la Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mama la Papp. Heute begrüße ich Kerstin. Sie hat zwei Kinder und sie ist Expertin in allem, was Schwangerschaft, Wochenbett und natürlich die Geburt angeht, denn sie ist Hebamme. Hallo Kerstin, schön, dass du da bist.
Hallo Nicole.
Ich freue mich total auf unser Thema heute, weil es super wichtig ist und ich finde, noch nicht gut besprochen in anderen Büchern oder Literatur, die es zur Schwangerschaft, zur Geburt und auch zum Wochenbett gibt. Es geht bei uns heute um Geburtsverletzungen und auch, na, ich würde mal sagen, anderen Kollateralschäden, die es während der Schwangerschaft gibt. Also konkret meine ich Hämorrhoiden, Scheidenriss, Dammriss. Viele von diesen Sachen passieren nicht nur unter einer natürlichen Geburt, sondern können auch nach einem Kaiserschnitt auftreten oder haben viel mehr mit der Schwangerschaft zu tun. Da reden wir später noch drüber. So aus deiner Erfahrung bei Geburten, wie oft kommen Geburtsverletzungen vor? Wie oft kommen diese Kollateralschäden vor bei Frauen?
Oje, ein schönes Wort. Nicole, also Geburtsverletzungen begegnen mir tatsächlich fast immer im Wochenbett. Also bei einer spontanen vaginalen Geburt durch die Scheide ganz natürlich, würde ich sagen, gibt es 5-10%, wo keine Geburtsverletzungen passieren. Und das sind meistens Geburten, da kommen wir vielleicht später noch drauf zu sprechen, warum das so ist. Die sind relativ natürlich verlaufen, ohne Stress, ohne Zeitdruck, mit 1:1 Betreuung, vielleicht sogar als Hausgeburt oder Geburtshausgeburt.
Krass.
Oder wenn wenig zu tun ist und die Hebamme hatte wirklich Zeit, sich schön um die Frau zu kümmern. Und ansonsten ist das schon etwas sehr Häufiges, was ich sehen kann in der Wochenbettbetreuung. Und auch nach einer Kaiserschnittgeburt, die Geburtsverletzung ist natürlich nicht zu übersehen oder zu unterschätzen. Die ist natürlich auch da, deswegen, das gehört zu meinem täglichen Brot.
Also die Kaiserschnittnarbe die Kaiserschnittnarbe würdest du auch als Geburtsverletzung bezeichnen? Oder ist eine?
Natürlich.
Krass, komm, hätte ich gar nicht so gedacht. Also bei der natürlichen Geburt, da kann man ja sagen, bei fast jeder Geburt gibt es eine Geburtsverletzung. Egal ob Kaiserschnitt oder Spontangeburt und dann bei Spontangeburt je nach Situation.
Genau.
Also ich hatte zwei Geburten und ich hatte zweimal einen sogenannten Dammriss zweiten Grades. Und ich habe mir vorher ich habe das gelesen und am Anfang geht man ja so ganz unvoreingenommen in eine Geburt und ich habe mir da keine Gedanken gemacht, weil ich glaube, der erste Gedanke, den man sich als Mutter macht, ist, kommt das Kind irgendwie gut auf die Welt, aber was das mit meinem Körper macht oder was dem das ausmacht sozusagen, da denkt man nicht dran. Aber ich weiß noch, beim ersten Mal, erste Geburt war im Krankenhaus, musste ich danach eben genäht werden an einer unangenehmen Stelle. Ich hatte gerade die Geburt hinter mir, ich war so voller neuer Gefühle, Emotionen etc. Und dann wurde ich von dem Arzt genäht, ohne irgendwie lokale Betäubung oder sowas. Und ich fand da dieses Nähen, und es war nur ganz kurz, fast noch krasser als die Geburt. Ich fand es mega unangenehm, meine Beine haben gezittert, es war so, ich habe jeden Stich, das war, weiß nicht, vielleicht musste der zweimal quasi mit der Nadel nähen und dann vernähen. Das war nicht lange, aber ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie auf dem Feldbett, wir haben keine Narkose und wir machen die Wunde jetzt zu. So, ich fand es heftig. So, und dann hat man wieder erstmal Gedanken, Kind kümmern, erstmal anlegen und so weiter, also dann sind die Gedanken weg. Ja, aber diese Geburtsverletzung bleibt ja. Und dann hat man die nächsten Tage zu tun mit, Gott, wie kann ich Pipi machen? Tut das weh? Was ist, wenn Verdauung kommt? Und diese ganzen Sachen. Und man ist, das heilt ja auch nicht in 3 Stunden, sondern man hat das ja in den nächsten Tagen noch, muss man das ja mitnehmen. Und das ist so etwas, was ich danach wirklich heftig fand und was mir eigentlich danach so die meisten Probleme, Gedanken und Sorgen gemacht hat. Nur von, wie heilt das jetzt? Wie kann ich leben damit? Und heilt das, verheilt das gut?
Ja, ich finde es ganz toll, dass du dieses Thema aufgreifst, weil jede Frau, die gebärt, das eigentlich beschäftigt. Und ich vor allen Dingen bei Mehrgebärenden, also wenn Schwangere nochmal ein Baby bekommen, das zweite, das dritte, vierte, sich mit diesem Thema dann auch mehr befassen. Und es ist wirklich präsenter, als man das denkt. Also es gibt auch viele Frauen, die darunter gelitten haben und Angst haben vor der nächsten Geburt, also in die Geburtssituation reingehen mit dieser Sorge schon. Und das ist ja also aus Hebammensicht muss man sagen, ist das sehr schade, weil das sollte eigentlich keine große Sorge sein. Natürlich gehört es mit dazu, zu der Geburt, aber ich bemühe mich zum Beispiel im Geburtsvorbereitungskurs, die Frauen gut darauf vorzubereiten, dass das so ein bisschen in den Hintergrund rückt und man dem Körper vertrauen kann und es ja so weit wie möglich durch Informationen dazu kommen lässt, dass es nicht zu einer großen Geburtsverletzung kommt.
Was sind denn deine Beobachtungen? Was sind die häufigsten Geburtsverletzungen?
Bei einer unkomplizierten Geburt ist es ein Damm des ersten oder zweiten Grades tatsächlich.
Es gibt aber auch mehr. Wie viele Grade gibt es?
Also es kann auch einen dritten Grad und einen vierten Grad geben, aber das ist etwas, also wirklich ganz Seltenes.
Erklär mal, was das ist. Was ist der Unterschied zwischen dem ersten, zweiten und dritten, vierten Grad? Nur, dass man es mal gehört hat.
Man muss den Scheidenwurf noch dazu nehmen, den kann es natürlich auch noch geben. Das wäre dann wirklich innerlich im Scheidengewebe eine Verletzung. Ist je nach Tiefe aber auch ungefähr wie ein Damm des zweiten Grades zu beurteilen vom Heilungsprozess her. Anfänglich erstmal gesehen, Damm des ersten Grades heißt eigentlich, dass die obere Hautschicht verletzt ist. Als würde man sich jetzt kurz mit dem Küchenmesser beim Blutgeschälen schneiden. Das ist so ein Damm des ersten Grades. Also wirklich, da ist keine Muskulaturbeteiligung, wirklich nur oberflächliche Haut. Und Damm des zweiten Grades bedeutet schon, da ist eine Muskulaturschicht mit verletzt. Und Damm des dritten Grades bedeutet, dass die Schließmuskulatur vom After, also vom Darmausgang mit betroffen ist. Damm des vierten Grades wäre eine größere Verletzung dann schon in diesen Muskel hinein. Und der Beckenboden besteht halt aus drei Schichten. Und wenn der Körper unter der normalen Geburt sich normal Platz machen möchte, weil es einfach eben ja, vielleicht zu schnell ging oder das Gewebe es nicht standhalten kann, dann lässt das Gewebe nach und dafür hat die Natur aber wirklich an dieser Stelle Platz gemacht. Also es ist eigentlich ganz natürlich, dass die Scheide an dieser Stelle Richtung Popo nach unten hin reißen kann. Und das ist eine unkomplizierte Verletzung, die man auch unkompliziert wieder vernähen kann. Betäubt natürlich, Nicole. Und da kommen wir zu dem eigentlich wichtigen Thema, dass wenn man nicht manipuliert an der Frau und die normal gebärt, dass wir kein großes Problem haben.
Da kann ich dazu aus eigener Erfahrung sagen, die zweite Geburt fand im Geburtshaus statt. Und ich hatte eine junge Hebamme, die quasi die Geburt, ich sag jetzt mal, geleitet hat. Dann kam aber dann auch noch eine zweite Hebamme dazu. Also ich hatte sehr, sehr viel Betreuung. Und auch da gab es einen Damm des zweiten Grades und der wurde betäubt genäht und von der Hebamme, nicht von dem Arzt. Und da kann ich einfach nur aus eigener körperlicher Erfahrung sagen, das war überhaupt nicht schlimm, weil da habe ich nichts gemerkt und die hat es besser genäht als der Arzt im Krankenhaus. Und halt, es war einfach auch anders. Also ich glaube, ich habe ein Spray bekommen. Ich dachte so, oh krass, es gibt ein Spray. Warum hat mir das denn vor ein paar Jahren keiner gesagt, so ungefähr, ne? Und ich glaube, es wäre auch mal interessant zu beobachten, was der Arzt bei einer, keine Ahnung, bei einer männlichen Geschlechtsteilverletzung gemacht hätte, ob der da auch keinen Betäubungsspray genommen hätte, komm, das kriegen wir schon hin. Aber ja, das war tatsächlich anders und auch viel besser. Aber du hast gerade was Schönes gesagt, der Körper ist darauf vorbereitet. Das heißt, diese Geburt, eben wo ja, ein Kind eben durch die Scheide muss, und es geht vielleicht schnell oder es gibt bestimmte Gründe, dass da eine Verletzung ist oder dass die Öffnung sich erweitern muss, das ist dafür vorgesehen. Also es ist eine kleine Sollbruchstelle, kann man das so sagen, aber ist nicht schlimm, weil kriegt man hin?
Ganz genau. Also die Muskulatur ist eben an unserer Scheide nicht rund, wie der Schließmuskel am After zum Beispiel, am Darmausgang, sondern er verläuft rund, aber nach unten hin parallel runter auf den Po, sodass es aufgehen darf. Ist wirklich extra nur für die Geburt so angelegt und deswegen, wenn es da reißt, kann man das wirklich mit einer lokalen Betäubung wie beim Zahnarzt auch wunderbar und ohne Schmerzen vernähen. Und wenn eine Frau nach Geburtsverletzung genäht wird, ohne dass das richtig betäubt ist, dann haben wir einen groben Fehler vorliegen. Und da geht meine Aufklärung im Geburtsvorbereitungskurs an die Männer vor allem oder an die Partner, die mit zur Geburt gehen, dass das bitte nicht passiert. Dass man sich Zeit nimmt, bis die Lokalbetäubung gut wirkt oder eben die PDA noch von der Geburt, dass die Frau das nicht als unangenehm empfindet.
Ich habe mich immer dann gefragt, lag das daran, Ich hatte zwei spontane Geburten, ich hatte schnelle Geburten. Die waren, ich glaube, das erste war 2,5 Stunden und die zweite ähnlich. Also es ging schnell vom Moment, bis die Fruchtblase geplatzt ist, dann setzten relativ schon heftige Wehen ein, dann war auch schon der Muttermund, ich glaube, beim ersten Mal 9 cm schon auf. Also das ging alles unglaublich schnell. Kann das auch daran liegen oder ist es vielleicht besser, wenn man so eine lange Geburt hat, dass man ganz viele Stunden sich Zeit lässt, das heißt, wenn man es überhaupt beeinflussen kann, dass dann nicht so schnell Geburtsverletzungen wie bei so einer schnell, also begünstigt eine schnelle Geburt, eine heftige Geburt quasi dann eine Verletzung oder muss das gar nicht sein?
Für die anfängliche Zeit spielt das nicht so eine große Rolle. Die ausschlaggebende Zeit ist wirklich die Ausreibungsperiode, wo der Kopf die Scheide so unheimlich groß aufdehnen muss. Und da haben wir auch wieder vom Körper eine Vorrichtung, und zwar unsere Hormone. In dieser Austreibungsperiode, wenn man das Baby rausdrücken möchte, stoßen wir so einen Hormoncocktail aus, der A, schmerzlindernd wirkt und aufs Gewebe so einen Loslasseffekt hat. Und das passiert aber nur in diesem Moment der Austreibungsperiode. Und wenn in dieser Zeit des Pressens Stress aufgebaut wird oder man in den Stress gerät, weil vielleicht Herztöne nicht so sind, wie sie sein sollen, oder die Frau vielleicht erschöpft ist, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Sobald Stress kommt, dann hat der Körper nicht genug Zeit, um erstens in die richtige Hormonausschüttung zu kommen, weil das gestört wird, dieser Ablauf. Und das Gewebe hat keine Zeit, sich dem anzupassen. Und durch Stress passiert leider, dass wir der Frau und dem Körper nicht genügend Zeit geben und dem Baby. Und das führt auch mit unter zu Geburtsverletzungen, die wir eigentlich vielleicht nicht hätten, wenn wir mehr Zeit gehabt hätten, wenn wir dem Körper mehr Zeit gegeben hätten. Und dazu kommt auf jeden Fall ganz wichtig noch die Gebärposition.
Mhm. Was meinst du damit?
Das heißt, dass Frauen, die eine 1:1 Betreuung zum Beispiel erleben dürfen, weil die Hebamme Zeit hat, der Frau so gut zur Seite steht, dass sie in Bewegung bleibt und aufrecht ihr Baby kriegt. Oder zumindest in den meisten Fällen, weil das natürlicher ist. Wir gehen ja auch nicht im Liegen zur Toilette zum Beispiel. Das macht ja Sinn, dass wir da die Schwerkraft mit zu uns ziehen. Und
du meinst dann zum Beispiel im Hocken? Oder
genau, in der Hocke stehen? Oder auch in der im erhöhten Kniestand, Vierfüßlerstand, im Stehen, am Seil hängend zum Beispiel. Das geht auch. Und da ist der Damm, also unser Gewebe an der Scheide, nicht so stark belastet durch den Druck, als wenn wir zum Beispiel in der Rückenlage liegen. Oder allgemein liegen ist grundsätzlich schon schwierig fürs Gewebe, weil das Baby hat einen anderen Winkel zum Gewebe und es ist viel stärker belastet.
Aber warum sieht man, also wenn man Geburten im Fernsehen sieht oder auch in so Geburtsbüchern oder Schwangerschaftsbüchern, sieht man super oft diese Position, dass man, dass die Frau liegt, die Beine sind angewinkelt und dann, warum ist das so?
Ja, es gibt, glaube ich, 2-5% Frauen, die können das einfach richtig gut in Rückenlage. Ich tue mich schwer, den Frauen das immer zu verbieten, weil es diese 2-5% der Frauen gibt, die wollen das einfach so machen. Dann kommen die Füße an die Ohren wie ein Käfer und dann drücken die und die können das auch. Aber man muss sagen, 80% der Frauen nutzen eher die Schwerkraft und die Kinder, um, das ist wirklich einfach natürlicher, dass das Baby nicht bergauf muss. Und das ist im Krankenhausalltag vor allen Dingen gang und gäbe, dass wir da das CTG schreiben müssen, also die Herztöne des Babys überwachen müssen. Und das geht am besten, wenn die Frau sich nicht bewegt und im Kreisbett liegt, muss man sagen. Also es hat auch eine Gemütlichkeitskomponente. Komponente für die Hebamme, vielleicht die 5 bis 6 Frauen gleichzeitig betreuen muss. Wenn da die Frau auf dem Ball zum Beispiel sitzt oder in der Hocke ist, man muss sich vorstellen, dieser Ultraschallknopf, der bewegt sich. Ständig hat das Gerät einen Alarm, dass die Herztöne nicht richtig aufgezeichnet werden können. Das heißt, man ist immer wieder beschäftigt, diese Herztöne einzufangen, kommt aber nicht dazu, sich um andere noch zu kümmern. Also man ist immer als Hebamme im Krankenhaus vor allen Dingen in diesem Stress. Man muss Sachen machen, weil das Krankenhaus das so vorgibt. Nicht unbedingt Sachen machen, die der Frau jetzt gut tun. Und das bringt dieser Krankenhausalltag mit, dass die Frauen oft liegen, obwohl sie nicht liegen möchten und auch nicht liegen sollten.
Scheidenriss, Dammriss haben wir angesprochen. Es gibt aber auch viele, also ich weiß, dass ich das vorher eben gelesen hatte und dieses Wort im Kopf hatte, Dammschnitt. Was ist denn der Unterschied zwischen einem Dammriss und einem Dammschnitt?
Ja, der Dammriss ist das, was einfach natürlich von selbst passiert in dem Moment des Austritts des Kopfes. Und der Dammschnitt, wie es der Name schon sagt, ist ein Schnitt mit einer Dammschnittschere. Der wird aktiv vom Geburtshelfer gemacht, also entweder von der Hebamme oder von einem Gynäkologen, der bei der Geburt dabei ist, um das Gewebe quasi zu erweitern, um dem Köpfchen Platz zu machen. Und da würde man, je nachdem, an verschiedenen Stellen ist das möglich, in die Scheide der Frau reinschneiden.
Was hältst du davon?
In meinem Leben musste ich, glaube ich, zweimal zur Dammschnittschere greifen, weil es wirklich keine Möglichkeit gab, dass dieses Kind anders geboren wäre. Aber das ist mir sehr schwer gefallen. Das kann man sich, glaube ich, als Frau auch gut vorstellen, dass einem das nicht leicht fällt. Und in diesen zwei Situationen, glaube ich, war das absolut notwendig, sonst wäre das Kind nicht geboren vaginal. Ansonsten stehe ich dem Dammschnitt sehr kritisch gegenüber und habe als junge Hebamme schon, als ich angefangen habe im Krankenhaus, mich sehr erschrocken über eine sehr hohe Dammschnittrate bei uns im Krankenhaus. Die lag da nämlich um die 75%.
Boah.
Es war also gang und gäbe, dass man das gemacht hat. Einfach bei jeder Geburt der Frau da mit der Schere eingeschnitten, um eine zügige Kopfgeburt des Kindes quasi herbeizuführen. Und zum Glück gibt es viele Studien inzwischen, die widerlegen, dass das Sinn macht. Und wir haben als junge Hebammen damals innerhalb, ich glaube, von einem halben Jahr die Dammschnittrate auf unter 5% geschafft zu reduzieren.
Wow, krass.
Ich kriege immer noch eine Gänsehaut, weil das was ganz Tolles ist.
Ja.
Und jetzt muss man sich nicht vorstellen, dass da in einer Tour Scheidenverletzungen damals dritten Grades zum Beispiel passiert sind. Ganz im Gegenteil. Damals ersten Grades, zweiten Grades, Scheidenrisse, ja. Aber die sind einfach, und das ist so wichtig, in der Heilphase viel unkomplizierter als ein Schnitt.
Ja.
Wenn ich das noch kurz erklären darf, das liegt daran, weil wir mit der Schere einen geraden Schnitt machen, durchtrennen wir 2 bis 3 Muskelschichten. Und beim Darm des ersten Grades, haben wir gerade schon gelernt, da ist nur die oberflächliche Haut verletzt. Das heißt, wir haben eine viel kleinere Verletzung. Und das, was von Natur aus, also einfach nach Gefühl reißt, das verwächst auch einfach später in der Wundheilung viel schöner, als wenn man so einen glatten Schnitt macht und dann wird das wieder zusammengenäht und dann muss diese Muskelschicht aneinander heilen. Da können alle Frauen eigentlich ihre Mütter mal fragen, ob es einen Dammschnitt gab. Die meisten Frauen kennen diesen Dammschnitt und haben bis heute, also 30 bis 40 Jahre später, immer noch bei jedem Wetterumschwung Schmerzen an ihrer Dammschnittnaht. Und das in unserem intimsten, schönsten Körperteil, was wir haben, und das ist etwas, das sollte wirklich sehr kritisch beäugt werden und nur noch gemacht werden, wenn es absolut nicht anders möglich ist.
Hat es etwas damit zu tun, die, oder ich frage mal anders, worin glaubst du, was begünstigt Geburtsverletzungen? Ist es mit einer zweiten, dritten Geburt leichter? Oder kann man zum Beispiel, wenn man bei der ersten Geburt eine Geburtsverletzung hatte, eine zweite Geburt haben, wo keine Geburtsverletzung ist? Ist das möglich?
Das ist auf jeden Fall möglich, aber man muss schon sagen, dass es auch Veranlagung ist. Natürlich, das Bindegewebe ist Veranlagung und das spielt auf jeden Fall auch eine Rolle. Es gibt Frauen, habe ich leider auch gesehen, nicht oft, aber habe ich gesehen, die hatten eine tolle Geburt in aufrechter Position und trotzdem hat das Gewebe leider eine etwas größere Scheidenverletzung davongetragen. Aber das ist nicht das Problem, weil das, weil ich jetzt dabei war, vielleicht konnte ich natürlich auch aufpassen, dass die Frau ohne Trauma dann das versorgt bekommen hat in der Naht. Es ist nicht das Problem. Für mich ist ausschlaggebend die Geburtssituation. Wie kann die Frau gebären? Kann die selbstbestimmt in ihrer Position, die sie wählt, in ihrem Zeittempo und gut betreut gebären? Also fühlt sie sich wohl, fühlt sie sich sicher, ist es ohne Stress möglich? Wurde nicht eingeleitet. Also
okay, darum geht's.
Es geht um die Geburtssituation allgemein und natürlich in der Austreibungsperiode, aber wenn man vorher schon eine natürliche Geburt hat und keinen Stress hat, dann ist es natürlich meistens auch so, dass dann die Geburt auch so zu Ende geht. Aber daran liegt's, würde ich sagen.
Wenn man jetzt eine Geburt hat ohne Geburtsverletzung, also nichts, dann ist doch auch, dann fühlt man sich danach doch auch schnell wieder super wohl. Also ich meine, wenn ich mir das vorstelle, das ist so kein Riss, der heilen muss, nichts. Das ist ja mega toll eigentlich, wenn das so klappt, oder? Also optimaler geht es ja nicht, oder?
Es ist absolut optimal. Aber
direkt 3 Wochen später wieder ein Kind bekommen.
Nein. Besser nicht. Der Körper braucht schon Zeit, sich zu erholen. Wir haben ja mehr als nur die äußerlichen Geburtsverletzungen. Aber das ist wunderbar. Und auch ein Damus ersten Grades, zweiten Grades kann nach 3-4 Tagen der Frau keine Beschwerden mehr machen. Das ist wirklich nicht, also es liegt nicht zusammen, dass da Beschwerden sein müssen.
Ich habe in dieser Zeit eine Wund- und Heilcreme kennengelernt, die ich jedem nur ans Herz legen kann, weil sie nicht nur für Schnitte oder Verletzungen im Intimbereich, sie kann auch für Kinderverletzungen, für alles sogar, was eine kleine Blutung auch mit sich bringt, die finde ich super und das ist meine absolute Lieblingscreme, die fehlt in keiner Reiseapotheke und auch nicht bei uns zu Hause, das ist Hametum, kennst du die?
Natürlich.
Das ist die beste Wund- und Heilcreme. Ich finde, das ist ein toller Tipp und besser als jedes andere. Also sowas gibt es. Hast du noch andere Tipps, was man machen könnte?
Tatsächlich empfehle ich Hamamelis oder diese Hametum-Creme für Hämorrhoidenbeschwerden.
Ja, stimmt, die auch sehr gut.
Aber wer die hat, benutzt sie meistens auch tatsächlich für andere Wundstellen. Und da, ja, es gibt schon eine Bandbreite an Dingen, mit denen man so arbeiten kann. Aber Hamamelis Quercus ist bei der, also Zinksalbe allgemein hat ja eine sehr schöne austrocknende und heilende Funktion und deswegen, das gehört in jede Wöchnerin-Tasche oder Kosmetikbeutel, das sollte man sich auf jeden Fall zulegen und das empfehle ich auch immer.
Und kann sofort danach benutzt werden, das ist super und hilft und ist wirklich, also die Creme meines Vertrauens. Was ist mit, genau, Hämorrhoiden haben wir noch nicht drüber gesprochen. Hämorrhoiden entstehen auch oft, ich weiß, meine Mama mir das immer erzählt hat, nach der Geburt hatte ich eine Hämorrhoide und dann hört man das und macht sich so keine Gedanken. Du hast gerade erklärt, bei der Scheidenverletzung oder bei der Dampfverletzung hat das so einen natürlichen Grund quasi und das ist so ein bisschen die Sollbruchstelle, warum das passiert. Denn warum kriegt man oder kann es passieren, dass man eben auch eine Hämorrhoide bekommt unter der Geburt?
Ja, ich sage es ungern, aber leider kommen die Hämorrhoiden ja meistens sogar auch schon in der Schwangerschaft und nicht erst bei der Geburt.
Woran liegt das?
Und das liegt daran, dass wir alle Menschen, die Frauen sowie auch die Männer, Hämorrhoiden haben. Die gehören zu uns, wie alle anderen wichtigen Sachen auch. Das sind Blutgefäße in unserem Enddarm und die sind einfach da und die vergrößern sich im Laufe der Schwangerschaft durch diesen enormen, ja, erstens haben wir einen erhöhten Druck, also eine erhöhte eine Blutmenge und durch den wachsenden Bauch kann das Blut nicht mehr so gut in den Leisten abfließen oder zurückfließen zum Herz und es staut sich einfach durch diese Schwangerschaft und viele Frauen sprechen natürlich nicht darüber, weil uns das sehr unangenehm ist, aber viele Frauen bekommen diese Beschwerden in der Schwangerschaft schon. Und da muss man sich vorstellen, diese Gefäße, die im Enddarm herlaufen, die kriegen so viel Druck und so viel Fülle an Blut, dass sie irgendwann eventuell rausgucken aus dem Enddarm. Und das sind unsere Freundinnen, ich nenne sie Freundinnen, mit denen müssen wir uns anfreunden.
Ja.
Und wenn man sich mit denen anfreundet, dann gehen
kann man
sie
mit
auch
denen
manchmal wieder. Ja, für eine Zeit lang kann man die dann annehmen.
Also das heißt, man hat die tatsächlich immer, nur sie können Probleme bereiten, wenn sie austreten sozusagen.
Ja, ja, sie können auch innerlich schon zu Problemen führen, aber erst wenn sie vergrößert sind.
Okay, alles klar, verstehe. Und das natürlich, also schwach ist, gibt es noch andere Gründe, also jetzt für Menschen, die keine Kinder bekommen haben, Hämorrhoiden zu Probleme zu haben?
Ja, das ist ein ganz weit verbreitetes Thema, Hämorrhoiden. Und gerade unsere Gesellschaft hat dieses Problem, weil durch erhöhten Alkoholgenuss und Fastfood kommen Hämorrhoiden.
Krass.
Und wenn man mal mit einer Proktologin spricht, wir hatten eine sehr nette Proktologin in meinem Krankenhaus, wo ich arbeite, und die hat immer gesagt, Kerstin, das ist so lustig, die Frauen kommen hier immer mit Freundinnen Hand in Hand, aber das machen die jungen Männer nicht. Und die meisten Patienten von mir sind Männer zwischen 30 und 40, nur die kommen eben nicht mit ihren besten Freunden. Und deswegen weiß es keiner.
Auch die würden nicht darüber sprechen. Aber auch da übrigens hilft Hametum sehr, sehr gut.
Ja, das ist die absolute Empfehlung, Zinksalbe oder Hamamelis für die Hämorrhoiden. Und die Pflege ist das Wichtigste bei den Hämorrhoiden. Also, dass man eine gute Darm- und Intimhygiene führt eben. Als Hebamme schaut man ja auch nach den Geburtsverletzungen, wenn die Frauen Probleme angeben. Und da fällt mir immer mehr auf, dass ich bohren muss. Also ich muss fragen und dann wird so rumgedruckst und dann ist einem das sehr peinlich. Die Frauen gehen damit sehr genannt um und ja, ich probiere das schon rauszufinden und frage auch immer vorsichtig, soll ich mal nachschauen und ne, was für Beschwerden sind das denn, um da überhaupt mal hinzukommen. Und da merke ich schon, viele setzen sich damit nicht auseinander und ja, wissen aber weder vom Popo, also vom After und Hämorrhoiden Bescheid, noch über wo ist die Schamlippe, wo ist die Gebärmutter, das wissen viele einfach.
Woran glaubst du, liegt das und wie könnte man das verbessern? Also einfach, das ist ja dann auch ein blödes Gefühl für sich selbst, auch wenn es einem peinlich ist. Das, da kann man ja vielleicht mit Gesprächen und so oder andere haben das auch vielleicht so ein bisschen entgegenwirken, aber es ist ja auch schade, wenn man seinen Körper so nicht gut kennt. Also es ist ja für vieles schade. Woran glaubst du, kommt das und was könnte man tun, damit es besser wird?
Ich denke, es kommt auf jeden Fall durch unsere gesellschaftliche Veränderung mit dem Medium Internet, dass wir halt ganz viel vielleicht durchs Internet erfahren erst und nicht so viel mit unseren Eltern sprechen. Also die Kinder heutzutage, die Jugendlichen, kann ich nur vermuten. Und wir leben ja nun mal in einer Zeit, wo alles schön und straff und jung und faltenfrei sein muss. Und das passt nun mal nicht zur Schwangerschaft und zur Geburt erst recht nicht. Ja. Und zum Wochenbett schon mal gar nicht. Ja. Und ich wünsche mir ganz viel Aufklärung über dieses Thema. Deswegen werden in meiner zukünftigen Hebammenpraxis auch Vaginen an der Wand hängen, in sehr groß, weil ich die Frauen schon ermutigen möchte, sich ihrem Körper anzunehmen, den zu lieben und diese, vor allen Dingen diese absolute, diese Unterschiedlichkeit anzunehmen. Ne? Du weißt, Nicole, was wir für Schönheitsoperationen im Moment haben. Da wird an unserem wunderbaren, intimen, ja, an unserer Vagina geschnitten, weil irgendwelche Schamlippen vielleicht zu kurz oder zu lang sein sollen. Ja. Und da muss man, finde ich, absolute Aufklärungsarbeit leisten. Ja. Und da, das liegt mir total am Herzen, dieses Thema. Deswegen Aufklärung, dass wir uns bitte so annehmen und lieben können, wie wir sind. Ja. Und dass wir ein wunderschönes Geschlechtsorgan haben, was nicht ansatzweise beschnitten werden muss. Also die Beschneidung gehört wirklich nicht mehr hierhin, meiner Meinung nach.
Ja, aber auf jeden Fall. Wie ist es bei der Geburtsverletzung, auch beim Kaiserschnitt, was muss man da achten? Was ist da vielleicht auch nochmal anders als jetzt bei einer Hämorrhoide oder bei einer Scheidenverletzung?
Also auch Frauen, die einen Kaiserschnitt bekommen, können natürlich auch Hämorrhoiden haben. Ne? Das ist nicht nur durch das Pressen können Hämorrhoiden sich vergrößern, sondern wie gesagt schon durch die Schwangerschaft. Die Kaiserschnittnarbe ist wie eine Narbe, wie man sie sonst vielleicht kennt, durch eine andere Operation. Das heißt, da muss man gucken, sind da Wundheilungsstörungen vorhanden? Sind Rötungen, Entzündungen, ist was offen oder gibt es eine Hämatombildung? Das sind die meisten Probleme, wenn es welche gibt, die man ja begutachten muss als Hebamme oder eben wenn man keine hat, dann als Frau. Das macht ja dann der Gynäkologe auch. Die Narbe sollte trocken gehalten werden, am Tag einmal abgeduscht werden. Man kann die super vielleicht föhnen, lauwarm. Dann zieht die sich schön zusammen und wer möchte, kann die auch mit einer Narbenpflege rollen. Also es gibt ja so Roller extra für Narben. Ist unkompliziert tatsächlich, aber schmerzhaft anders als eine Scheidenverletzung, aber nicht, ja, also schon nicht, sondern stärker vom Schmerzfaktor. Ne? Da ist ja nicht nur die äußerliche Naht, sondern wir haben ja auch darunter das Bauchfell noch genäht und die Gebärmutter ist ja auch verletzt worden beim Kaiserschnitt. Das heißt, die zieht sich im Wochenbett zurück, um wieder klein zu werden und sich ins kleine Becken zu verkleinern. Und das mit einer Narbe tut natürlich doppelt so viel weh, als wenn man da keine Narbe hat. Also eigentlich sieht man zwar nur die äußerliche Naht, aber man hat darunter noch zwei andere Nähte.
Wann würdest du aus deiner Erfahrung auch mit dem Wochenbett sagen, wann sind so Geburtsverletzungen nicht mehr spürbar oder nicht mehr schlimm? Wann fühlt man sich wieder gut? Also wann fühlt man sich wieder in dem Körper jetzt? Ich meine jetzt nicht, dass sich der Bauch und alles noch zurückbildet. Klar, das dauert Monate, aber wann würdest du jetzt wirklich nur auf die Geburtsverletzungen wenn wir darüber sprechen, wann ist das danach so in der Regel abgehakt, geheilt? Ja.
Also, dass die Frau so ist, wie sie vorher war, sich nicht mehr eingeschränkt fühlt, tatsächlich würde ich sagen, das kann manchmal nach 2 Wochen sein, aber in der Regel sind es 6 bis 8 Wochen.
Ja, das hat einen Sinn auch mit dem Wochenbett und mit der ganzen Zeit, die man danach braucht. So, ne?
Ja, weil der Beckenboden mit beteiligt ist und das sind Nussgeschichten, die unsere ganzen Körperorgane halten. Das hat mit dem Sitzen zu tun. Das ist umfangreicher als jetzt eine oberflächliche Hautverletzung. Also 6 bis 8 Wochen und danach sieht die Welt auf jeden Fall schon wieder anders aus und wir auch selber sehen wieder anders aus.
Ja, und fühlen uns auch dann auch anders.
Genau.
Mir hat mal eine Hebamme erzählt, das fand ich eine heftige Geschichte. Da hat sie einen Mann gefragt, wann sie denn denkt, wann seine Frau mit ihm wieder Sex haben könnte. Also wie schnell danach sozusagen, war das sehr wichtig. Und es war eine natürliche Geburt, da gab es auch Geburtsverletzungen. Als ich das gehört habe, fand ich die Frage erstmal frech. Das war so mein erster Impuls auf deiner Seite. Okay, er möchte das gerne wissen. Ich weiß nicht, was sie geantwortet hat. Was würdest du antworten?
Ich mache immer erstmal einen Scherz und sage, das entscheidet die Hebamme. Um die Stimmung aufzulockern, um zu gucken, wie das Paar reagiert. Aber das ist eine ganz normale Frage bei mir im Wochenbett. Also da reden wir schon drüber. Eigentlich kläre ich das ja schon im Geburtsvorbereitungskurs und frage mal so ganz offen in die Runde, wer das denn wohl zu entscheiden hat. Aber das ist, wenn man dann zu Hause sitzt bei den Paaren, merkt man, das ist eine subjektive Sache, wie denn die Paare in ihrer Sexualität auch miteinander leben. Und natürlich sollte das die Frau entscheiden. Und die Frauen sind unterschiedlich, aber wenn man das so hört, dass der Mann fragt, es fühlt sich für die Frau, die geboren hat, natürlich übergrifflich an.
Ja.
Denkt sofort, es ist übergrifflich,
ja,
weil man sich verletzt fühlt, auch in seiner intimsten Körperregion.
Ja.
Und deswegen wünscht man sich als Frau, dass das natürlich nicht dazu kommt. Aber es ist auch natürlich, dass der Mann Lust hat und wie schön, dass er Lust hat auf seine Frau. Deswegen muss man einen guten Mittelweg finden. Aber zu entscheiden hat das natürlich die Frau, wenn sie sich bereit fühlt.
Ein gutes Schlusswort und ein Schlusswort, was für viele, viele Sachen gilt.
Ja, das stimmt.
Kerstin, ganz, ganz lieben Dank für die vielen super guten Informationen.
Und das war's auch schon wieder mit der neuen Folge von Mama La Papp. Wenn ihr mögt, folgt mir gerne auf Instagram beim Mama La Papp Podcast. Ich hoffe, euch hat's gefallen und bitte niemals vergessen, ihr Mamas seid die wahren Superheldinnen. Bis bald!
Das war Mama La Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.